vielen Dank, lieber Peter, für die schöne Hinführung zu dieser Predigt. Und Psalm 143, wenn ihr mitlesen möchtet, wenn ihr mit reinschauen wollt, da stammt dieser Predigttext und dieser Vers für heute Morgen aus diesem Psalm 143. Mein Schwerpunkt liegt auf dem Vers 10. Psalm 143, Vers 10 ist der Schwerpunkt. Aber schauen wir uns mal den gesamten Psalm an. Weil wenn wir einen Vers rausnehmen, dann werden wir schnell auch zu Leuten, die sagen, ja, so ist es und so ist es. Aber wir müssen immer auch den Kontext anschauen, wie man so schön sagt. Also welche Dinge stehen eigentlich drumherum um diesen zentralen Vers? Und deswegen, ich lese jetzt nochmal den Psalm 143 vor. Ich habe hier eine Luther-Übersetzung. Ihr habt bestimmt auch eine andere Übersetzung dabei, vielleicht hat jemand Russisch dabei oder auch Griechisch oder Hebräisch oder was ihr so für Sprachen lest in der Bibel. Wort Gottes hat Kraft und ich freue mich, dass wir darauf jetzt hören können, was das Wort Gottes uns zu sagen hat. Unser Gebet war heute Morgen auch, dass jeder von euch das hört, was Gott jeden von euch zu sagen hat. Psalm 143, drüber steht, bitte um Verschonung und Leitung. Der siebte Bußpsalm, ein Psalm Davids. Den Verfasser kennen wir recht gut, ne? Der hat sehr viele Psalmen geschrieben. Er schreibt, Herr, höre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere, wie die, die schon lange tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leib. Ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über alle deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen und bringe alle um, die mich bedrängen, denn ich bin dein Knecht. So, ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Psalm, wie ihr das empfindet, was ihr da hört. Drüber steht ein Bußpsalm, obwohl nirgends in diesem Psalm von Sünde und Buße geschrieben steht. Schauen wir mal genauer hin, den Gesamtkontext dieses Psalmes. David spricht von einem Feind, der ihn verfolgt. Ist das ein wirklicher, menschlicher Feind? Ist es etwas, was ihn zu Tode erschüttert? Oder sind es eher innere Feinde wie Zweifel, Todesangst, Schwermut? Wir wissen es nicht genau, in welchem Kontext David das genau geschrieben hat. Aber was wir lesen in diesem Psalm ist, dass der Schritt, den David geht, sich zusammenfassen lässt in dem Satz, du weißt den Weg für mich, wo ich keinen sehe. Ihr lieben Geschwister, vielleicht habt ihr auch solche Situationen im Leben gehabt. Keinen Ausweg mehr. Ende. Sackgasse, keine weiteren Bilder, Erkenntnisse, wie es weitergehen kann. Der Weg ist zu Ende. Wie vor einer Felswand, die unüberwindbar scheint. David steht vor solchen Situationen und sagt dann doch, Gott, du weißt den für mich. Du weißt den Weg für mich, wo ich keinen mehr sehe. So spricht David im Glauben. Er rechnet damit, dass kein Feind, keine Situation so verzweifelt sein könnte, dass nicht Gott einen Ausweg hätte. So spricht der Glaube vom David. Und jetzt ringt er also im Gebet um Gottes Gnade in seiner Situation. Soweit mal der Psalm im komplexen Umfeld. Und jetzt gucken wir uns mal diesen zentralen Vers an. In meiner Bibel ist er sogar fett gedruckt. Das ist immer so, wir hatten eine Auswahl mal geschaffen von Bibelkennern, die haben gesagt, es gibt so zentrale Verse, die nennt man auch Kernverse. Und im Psalm 143, 10, dieser Vers ist fett gedruckt in der Lutherbibel, weil das ein Kernvers ist, weil das ein zentraler Vers ist der Bibel. Gucken wir uns den mal genauer an. Vers 10, lehre mich so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott, führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Also im Kontext des Psalmes haben wir jetzt hier Situationen, die der David beklagt. Es geht ihm nicht gut. Er hat diese äußeren oder diese inneren Feinde. Und jetzt macht er daraus ein Gebet. Wir haben uns heute Morgen hier in der Gemeinde schnell zusammengesetzt vor dem Gottesdienst und haben ein Gebet gemacht aus der Situation, in der wir jetzt sind. Und wir haben da ein Dankgebet draus gemacht und ein Fürbittgebet heute Morgen, als wir im Amtszimmer oder im Büro von Michael waren. Und wir haben jetzt beim Eingangsgebet haben wir genau das getan. Wir haben unsere Situation mit der Wirklichkeit Gottes verbunden. Und sowas macht David. Und er betet jetzt also zu Gott und sagt, lehre mich so zu tun, wie es dir gefällt. Lehre mich so zu leben, wie es dir gefällt. Wenn wir dieses Verb anschauen, habt ihr längst gemerkt, das erste Verb, was da in dem Vers steht, ist lehren. Also mit EH, ja? Nicht mit EE, sondern mit H. Wie Lehrer, da ist kein H drin, aber egal. Lehrer ist zum Beispiel die Esther unter uns. Und ihr habt alle schon mal in der Schule gesessen. Erinnert euch mal an diese Zeit, wo ihr in der Schule saßt oder in der Ausbildung oder wo ihr eine Weiterbildung gemacht habt in eurem Beruf. Wenn man in der Schule sitzt und etwas lernt, dann ist jemand, der hat ein Mehrwissen. Nehmen wir mal den Mathematiklehrer. Und da ist eine Schulklasse, die hört zu und lernt. Der Lehrer lehrt dieses Fachwissen und die Schüler nehmen das Wissen hoffentlich auf und setzen es dann auch in der Klassenarbeit um. Interessant, dass David so ein Bild gebraucht. Er hat es sicher nicht an Mathematikunterricht gedacht, sondern an Lebensunterricht. Lehre mich. Lehre mich, Gott, so zu leben, wie es dir gefällt. Also David sagt im Bild gesprochen, er setzt sich zu den Füßen des großen Lehrers, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Er setzt sich zu dessen Füßen und bittet im Gebet, Gott, zeige mir, wie ich leben soll. Und der David, der hatte wahrlich große, schwierige Umstände. Wir können jetzt alle unsere Umstände, die wir so kennen, die jeder von euch kennt, die können wir jetzt alle mal damit hineinnehmen, was David hatte, was ihn gedrückt hat, was ihn innerlich aufgerieben hat, was ihn äußerlich aufgerieben hat. Das sind ähnliche Dinge, wie ihr sie heute auch erlebt in eurer Gemeinde oder in eurem persönlichen Umfeld. Und von David lernen wir, dass er sich jetzt also zu den Füßen des lebendigen Gottes setzt und sagt, Gott, du bist mein Gott, lerne, ich will von dir lernen. Bei dir ist ein Mehrwissen, ich bin dein Schüler, ich bin dein Nachfolger, lernend will ich sein. Wichtig ist, dass bei einem Unterricht ist das auch so, wenn Esther wieder den Schulunterricht morgen beginnt oder am Dienstag, ich weiß nicht, wann Esther wieder in die Schule geht als Lehrerin, es ist wichtig, dass man zur gleichen Zeit zusammenkommt. Wenn heute die Schüler in die Schule gingen und würden sich in den Mathematikraum setzen, um zu lernen, wäre zwar eine Idee, aber so klug wäre das nicht. Es braucht also einen Raum, wo man sitzt und eine Zeit, wo man auch genau den Lehrer trifft und wo Schüler und Lehrer zusammenkommen. Sonst macht das gar keinen Sinn. Und das sehen wir bei Jesus, wie der das gemacht hat. Der hat seine Lernenden, seine Jünger hat er ausgewählt im Gebet und dann hat er exakt viel, viel Zeit mit ihnen verbracht. Und in dieser Gemeinschaft haben die Jünger gelernt. Sie haben sich beim Meister abgeguckt, wie er Brot vermehrt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie Jesus Tote auferweckt hat. Da saßen die Jünger sozusagen in ihrem Lernprogramm bei Jesus zu Füßen. Wir haben jetzt nicht mehr Jesus unter uns. Wie machen wir das? Ja, so einfach, wie wir es heute Morgen schon gemacht haben. Wir wenden uns mitten im Alltag, am Sonntag, nicht nur am Sonntag, sondern wöchentlich, täglich, wenden wir uns im Gebet an den lebendigen Gott und sagen, bring mir es bei. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Und ich weiß das auch als Verbandsleiter vom Krishona Gemeinschaftswerk. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen können, dass Gemeinden wachsen, dass Menschen gerettet werden, dass Gemeinden gegründet werden, wie zum Beispiel wir das schon lange möchten in Angermünde oder jetzt im Saarland wollen wir gerne Gemeinden gründen. Wir wissen aber nicht, wie. Wir wollen es, aber wir können es nicht. Von dem her geht es uns auch als Leitung so, dass wir uns wieder auch bei Jesus hinsetzen und sagen, lehre uns. Und wir machen das so, dass wir uns jeden zweiten Mittwoch zu einem Gebet treffen im Internet, ein Leitungsgebet, wo wir als Leiter zusammensitzen und dann auch Jesus bitten, lehre uns, leite uns, weil wir diese Verbindung, aus dieser Verbindung zu Jesus lernen. Ja, das zweite Verb, was in diesem Vers 10 auffällt, ist ja, lehre mich so zu leben, wie du es willst. Also lehre mich so zu leben, wie du es willst. Mir kam es jetzt mal auf dieses Verb an, mit dem so zu leben, wie du es willst. Also wir haben ja alle auch einen Willen und jeder kann etwas wollen. Und jetzt David betet jetzt uns zum Vorbild, Gott leite mich darin, so zu leben, wie es dir entspricht. Also so zu leben, wie du es willst. Wenn wir jetzt mal so eine Austauschrunde hätten, was will eigentlich Gott? Können wir da mal sammeln, was will Gott? Können wir mal ein paar Stichworte hier in den Raum rufen, wenn wir sagen, wenn David betet, lehre mich so zu leben, wie du es willst, dann könnten wir fragen, ja, was will denn eigentlich Gott? Könnt ihr mir da mal ein paar Stichworte zuwerfen, wie so ein Brainstorming? Was will eigentlich Gott?
Gerechtigkeit.
Dankeschön, ja. Frieden und Gerechtigkeit, genau. Selig sind die Friedenstiften, ja. Die Gerechtigkeit, ja. Frieden und Gerechtigkeit, was noch? Was will Gott noch?
Gehorsam.
Gehorsam, ja. Ja, richtig. Gott will, dass sein Reich gebaut wird. Das ist mal in einer neutestamentlichen Stelle, Gott will, da steht sogar dieses Verb, Gott will, dass alle gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will Rettung. Ja, was noch? Ja, genau. Ja, richtig. Gott will Gemeinschaft. Dafür ist die Gemeinde ja gegründet worden. Dafür hat er auf schwache Menschen, hat er sein Reich gebaut und sagt, ich will mit euch eine Versammlung schaffen, die die Ewigkeit erreicht und die örtliche Zeit überdauert. Was noch? Was will Gott noch?
Vollkommenheit.
Vollkommenheit, ja. Es ist etwas, was wir natürlich kaum erreichen werden. In Gottes Augen sind wir es aber durch Christus, durch sein Kreuz. Ich nehme mal diesen Bibelvers da, Regina, der sagt, Gott will unsere Heiligung. Das ist auch ein so neutestamentlicher Begriff. Gott will unsere Heiligung. Vielleicht noch ein Begriff. Was will Gott noch?
Gutes für Menschen.
Yeah, genau. Danke, Esther. Man sieht deine gute Ausbildung. Nein, genau, das ist so ein ganz zentraler Vers bei euch in Prenzlau und auch im Krishona Gemeinschaftswerk. Im Neuen Testament lesen wir die Stelle, Gott will, dass wir mit den guten Werken, Luther hat es so übersetzt, den ungläubigen und törichten Menschen das Maul stopfen. Klingt ein bisschen komisch, ne? Die Basisbibel wird es etwas moderater übersetzen, aber Gott will gute Taten. Das, was ihr im Basecamp macht, das, was die Lörrerer machen mit Flüchtlingen, was die Butzbacher tun mit Kindern und Jugendlichen, die auf der Straße teilweise ohne Eltern aufwachsen. Gott will Gutes, dass wir Gutes tun. Warum? Weil er selber gut ist und weil er das Gute, was er uns tut, das sollen wir weitergeben an andere, weil das hat Kraft, das hat Ausstrahlung zu anderen Menschen. Also Gott will Rettung, er will unsere Heiligung und er will unsere guten Werke. Das sind so die drei Sachen, Also wenn ihr von dieser Predigt was mit nach Hause nehmen wollt für die kommende Woche und das zu eurem Gebet macht, lehre mich doch so zu leben, wie es dir gefällt, dann kannst du es nächste Woche mal überlegen, wenn ich nicht weiß, was eigentlich jetzt Gott will, können diese drei Sachen, können dir eine Stärkung sein, das zu tun, was Gott will. Gott will Rettung, Gott will unsere Heiligung und er will die guten Taten. Und vielleicht hast du da eine Antwort auch, was dran ist, was nächste Woche ganz konkret dran ist. Oder wo du selber in der Sackgasse stehst und sagst, Gott, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Gott will, dass alle gerettet werden. Ja, jetzt aber zu einem Gedanken, den Paulus auch im Neuen Testament aufgeschrieben hat. Paulus hatte auch verstanden, was gut ist, das Gute, was er will. Und dann verzweifelt er an sich selbst und sagt, ihr lieben Christen, ich schaffe das nicht. Das Gute, was ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, tue ich. Ich armer, elender Mensch, was wird jetzt eigentlich aus mir? Und dann kommt er natürlich auf Christus. Also sozusagen, Paulus ist da an sich selbst zerbrochen, auch wie Petrus, einer von den Jüngern von Jesus, der sich so überschätzt hat. Er sagt, ich will das ja, ich mache das alles für dich, Jesus, ich gehe mit dir durch die Hölle. Er schafft das ja gar nicht, er versagt. Und daran könnte man verzweifeln, aber muss man nicht. Weil gerade auch Paulus gesagt hat, durch Christus kann ich das Gute vollbringen. Oder ich habe auch noch einen anderen ganz zentralen Vers mitgebracht. Das ist so jetzt der so Dreh- und Angelpunkt dieser Predigt. Wenn ihr mal in eurer Bibel aufschlagen wollt, Hebräer 13, Vers 20 und 21. Kapitel 13, Vers 20 und 21. Hier kommt nämlich genau dieser Gedanke nochmal, der wird nochmal aufgenommen. Wie David betet, lehre mich zu tun, was dir gefällt, also was dein Wille ist, merkte David genauso, und wir kennen ja sein Leben, dass er das gar nicht schafft. Und im Hebräerbrief finden wir einen starken Leuchtstrahl auf dieses Thema. Da lesen wir, Vers 20, Hebräer 13, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus, jetzt kommt's, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Christus Jesus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oh, das ist jetzt ein richtiger Schachtelsatz, ne? Die armen Schüler und die armen Zuhörer. Aber bauen wir das mal auseinander. David hat das auch gesucht, den Willen Gottes zu tun, und hat auch gemerkt, er versagt. Er hat zum Beispiel Ehebruch begangen, hat die Batseba sich genommen und hat noch die Batseba, die war ja verheiratet, da hat er den Mann in den Tod geschickt. David hat den ein Todesurteil ausgestellt und hat den in den Tod geschickt. David ist an sich selber verzweifelt. Er schafft das gar nicht. Und der Hebräerbrief sagt jetzt, Gott vollendet euch in allem Guten. Gott vollendet euch. Wow. Also wer ist da aktiv, Passivform? Aktivform heißt, Gott vollendet euch. Also es geschieht an euch, von Gott her. Nicht vollendet ihr euch mal, indem ihr immer mehr dieses und jenes leistet, sondern Gott vollendet euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Und jetzt kommt dieses Evangelium des Morgens, ihr lieben Geschwister, indem er Christus in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Ist doch cool, oder? Also der Paulus muss versagen, der David hat versagt, der Wieland muss versagen, aber der Wieland kann sich freuen und du kannst dich freuen daran, dass Christus in dir schafft, was vor Gott Bestand hat und was vor ihm wohlgefällig ist. Das packen wir nicht. Aber Gott sieht immer unser Leben unter diesem Kreuz. Wenn er uns sieht, sieht er immer dieses Kreuz doch davor. Und das macht uns heilig. Das bringt uns selber zur Rettung. Wir können das nicht leisten. Wir bringen es nicht auf die Bahn. Sondern wir können es nur an diesen Christus hängen, von dem jetzt im Hebräerbrief steht, er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Dafür hat Jesus sein Blut vergossen und ist am Kreuz gestorben. Also ich freue mich immer wieder. Ich bin bei dieser Predigt immer wieder an dieser Stelle, sage ich, wow, ey, was habe ich für einen gnädigen Gott? Was kann ich mich wirklich in seine Nähe begeben und fallen lassen und sagen, alles, was ich so will und was ich verstanden habe, ich kriege das ja gar nicht hin. Aber ich muss daran nicht zerbrechen, sondern ich gehe dann zu Christus und sage, hier bin ich, ich hänge mich an dich, bring mich durch. Das ist das Schöne am Evangelium. Gute Nachricht für uns heute Morgen. Jo, der David betet so, lehre mich so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Ich will noch so einen kleinen Akzent setzen auf du bist mein Gott. Oh, wisst ihr, wie viel mal in der Bibel steht mein Gott? In den verschiedensten Formen und Worten beschreiben das die Apostel, beschreiben das die Psalmbeter. Da lesen wir mein Hirte, mein Heiland, mein Retter, mein Freund. Mein bedeutet, es hängt unglaublich mit mir zusammen. Ganz nah mit mir zusammen. Meine Ehefrau zum Beispiel. Und sie sagt, mein Ehemann, meine Tochter, mein Sohn. Mein drückt etwas aus vom Besitz. Es gehört zu mir, untrennbar. Wenn jemand mein sagt, sagt er damit, es ist untrennbar mit mir verbunden. Und das betet also der David. Und das dürft ihr auch in der kommenden Woche beten. Und auch in dieser Corona-Zeit, auch in dieser Kriegszeit, in dieser Preissteigerungszeit. Mein Hirte, mein Gott, mein Retter, mein Heiland, mein Freund. Christus ist dein Freund. Mein Schutz, mein Hort der Zuversicht. Ja, das finde ich immer auch eine besondere Sache, dass wir sagen können, du bist mein Gott. Und das kommt daher, dass Gott zu uns sagt, ich bin dein und du bist mein. Gott hat sich untrennbar mit dir verbunden. Das hast du vermutlich in der Taufe festgemacht. Oder als du damals dein Leben Jesus in die Hand gegeben hast, da hast du dieses Angebot von Gott, was allen gilt, hast du angenommen. Du bist mein Gott. Und Gott hat das schon viel früher in dein Leben gesprochen. Und für die Prenzlauer hier draußen hat er das auch gesprochen. Und für die Gießner und für die Lörrerer. Er möchte den Menschen sein Mein anbieten. Du bist mein und ich bin dein. Lass uns zusammenkommen. Ja, David schließt das Ganze. Führe mich durch deinen guten Geist. Dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Jo. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Ich muss euch von meinem Navi erzählen. Ich habe einen Ford Kuga, mein Dienstwagen, der hat auch ein Führungsinstrument in sich, ein Navigationsgerät. Aber mein Dienstwagen, der ist jetzt immer wieder vorstellig in der Ford-Garage in Gießen, weil über meinem Ford-Dienstwagen steht, Navi irrt umher. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Es ist genial daneben, ja. Also auch jetzt auf der Fahrt, ungefähr so bei, in der Nähe von, Braunschweig, wir sind da über die Autobahn gekommen, hat das Navi einfach verloren, wo es ist. Wir waren einen Kaffee trinken, wieder auf die Autobahn aufgefahren. Mein Navi ist einfach nicht wieder aufgefahren auf die Autobahn, sondern hat mich also 300 Kilometer, wo wir nach Norden gefahren sind, bin ich mit dem Navi immer durch Wiesen, Äcker und Felder gefahren, durch Teiche und über Straßen. Dann hat das Navi wieder eine Straße entdeckt und hat gesagt, oh, da ist ja eine Straße. Und dann hat er gesagt, jetzt rechts abbiegen. Ja, das passt nicht so gut auf der A10. Mal einfach schnell mal rechts abbiegen und hier wenden oder so. Also so ein Führungsinstrument, was so einen Schrott macht, das ist nicht so gut, ne? Also ich habe auch schon manche Termine verpasst in meiner Karriere hier mit meinem Dienstwagen, weil mein Navi mich einfach verlassen hat da. Zuletzt jetzt in Marburg, war ziemlich knapp dran, fahr die Straße rein, musste noch ein paar Kilometer fahren, Navi verliert den Kontakt, verliert sich irgendwo und fährt irgendwo rum, wo es keine Straßen gibt und ich komme zu spät zum Termin. Was muss ich tun? Klar, ich muss mein Navi irgendwie, irgendwas muss da passieren. Vermutlich ein Austausch der Antenne oder was der Werkstattchef sagt. Jo, führe mich durch deinen guten Geist. Wisst ihr, Lieben, dass der Heilige Geist ist kein verirrendes Navigationsgerät, sondern es ist Kreativität und Klarheit Gottes. der verführt uns nicht, sondern der leitet uns. Und er leitet es auch nicht mit Gewalt. Er ist ein liebevoller Gott, Gott, der Heilige Geist. Er führt. Und Menschen im Alten und Neuen Testament konnten unglaublich große Dinge meistern, riesige Krisen bewältigen, weil Gott, der Heilige Geist, sie geleitet hat. Unter dieser Leitung stehen wir Christen. Und David macht uns vor und sagt, führe mich durch deinen Heiligen Geist. Und dann sagt er, dass, was das Logische daraus ist, wenn ich unter Gottes Geist geleitet bin, schließt David, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Aber was sagt die Bibel zu ungehindert meinen Weg gehen? Bedeutet das, einen Weg zu gehen, der wie heute dieser strahlende Herbstmorgen ist, immer schön geradeaus? Ich sehe es in euren Gesichtern, das ist es nicht. Ungehindert den Weg gehen meint in der Bibel nicht, dass Schwierigkeiten ausbleiben, dass Hindernisse auftreten, dass Regentage entstehen und dass vermeintliche Sackgassen nicht weiterführen. Ungehindert meinen Weg gehen, sieht David im Kontext der Ewigkeit. Diese kurze Zeit, die wir jetzt hier als Lebenszeit haben, vergeht wie ein Hauch. Aber der Weg in die Ewigkeit, der ist unter der Führung des Geistes. Und da vertraut sich David an. Er will sich ungehindert auf dem Weg Gottes bewegen und nicht abweichen, rechts oder links, sondern auf dem Weg Gottes bleiben, auch wenn Schwierigkeiten sind. Also sich nicht lossagen von Gott, nicht sich lossagen von seinem Willen, nicht lossagen von seiner Gemeinde, sondern auf seinem Weg bleiben. Ich fasse das zusammen und schließe damit die Predigt ab. Jesaja 30, Vers 19 und Vers 21. Da sagt der Prophet, der Herr wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Das ist der Weg. Sonst geh weder zur Rechten noch zur Linken. Also Gott lässt sich hören und führt uns durch seinen Heiligen Geist. Lehre mich so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Amen. Wir beten miteinander.